Die Radio Wissen. Update.
Es war der 9. Juni 2004 um 15.56 Uhr, als die Bombe in der Kölner Kolbstraße explodierte. Eine Bombe mit bis zu 5,5 Kilo Sprengstoff und, offensichtlich, damit es möglichst viele Opfer gibt, mit 702 Zimmermannsnägeln jeder 10 cm lang. Durch die Explosion wurden 22 Menschen verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich. Erst seit etwa 3 Jahren ist klar, hinter dem Anschlag steckt wohl die rechtsextreme Terrorgruppe NSU. Seit einer Woche steht der Anschlag in der Straße, in der viele Migranten leben, im Mittelpunkt des NSU-Prozesses vor dem Münchner Oberlandesgericht. Heute haben die ersten Opfer ausgesagt und über das Leid berichtet, das die rechtsextremen Terroristen verursacht haben. Willkommen zum Update, ich bin Ablo Afakama.
Update.
Als erstes hat heute Sandro D. ausgesagt. Damals ist er zufällig in der Kolbstraße. Mit einem Freund kauft er sich einen Döner. Beide gehen dann an dem Friseursalon vorbei, vor dem das Fahrrad mit dem Sprengsatz steht. In dem Moment explodiert die Bombe. Unser Reporter Tim Aßmann, der den Prozess verfolgt, beschreibt, was Sandro D. heute im Gerichtssaal darüber ausgesagt hat.
Da war auf einmal der Knall, erinnerte sich Sandro D. nun als Zeuge. Es war, als wenn einem jemand die Beine wegreißt, schilderte der heute 34-Jährige den Moment der Explosion. Dann kann er sich an nicht mehr viel erinnern. Nägel bohrten sich in seinen Körper, er erlitt Verbrennungen. Das Schlimmste für mich war, dass ich nichts hören konnte, erinnert sich Sandro D. im Gerichtssaal. Er schrie den Namen seines Freundes damals heraus, von dem er nicht wusste, ob er noch lebte oder tot war.
Sandro D. und sein Freund kommen damals mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. In Notoperationen werden ihnen mehrere Nägel aus dem Körper entfernt. Einer steckt im Oberschenkelknochen. Noch heute leidet Sandro D. an den Folgen des Anschlags in der Kolbstraße, sowohl körperlich als auch psychisch. Sein Anwalt sagt, dass die Angst geblieben ist.
Es fällt einem, wenn man Opfer eines Attentates ist, zu dem sich niemand bekennt, sehr schwer sich zu entängstigen, weil man eben nicht weiß, wer einem diese schwere Verletzung zugefügt hat und ob derjenige es nicht gegebenenfalls nochmals versucht.
Als 2011 rauskommt, dass es wohl ein NSU-Anschlag war, geht Sandro D. wieder in Psychotherapie. Er und sein Freund haben den Ermittlern im Gerichtssaal heute schwere Vorwürfe gemacht. Zum einen, weil beide damals als Verdächtige geführt worden waren, mit der Konsequenz, dass sie sich nicht im Krankenhaus besuchen durften. Zum anderen, weil einer der beiden schon damals in einer Polizeibefragung erklärt hatte, dass er einen rassistischen Hintergrund vermutet. Doch die Polizei ermittelte lieber gegen die Betroffenen, die das noch heute empört, und vermutete eine Familienfehde oder Schutzgelderpressung. Schon einen Tag nach dem Anschlag hatte der damalige Bundesinnenminister Schily einen terroristischen Hintergrund ausgeschlossen, ein schwerwiegender Irrtum, wie er später einräumte. In den nächsten Wochen will das Gericht alle 22 Opfer befragen. Darunter ist auch der Ladenbesitzer Arif Sadic, der schon heute in München dabei war. Er freute sich, weil es vor dem Gerichtsgebäude am Morgen eine Demo mit 150 Menschen gegeben hat. Mitglieder der Initiative Kolbstraße ist überall protestierten gegen Rassismus und für eine lückenlose Aufklärung der Morde und Anschläge des NSU. Für Arif Sadic eine wohltuende Geste.
Die Atmosphäre hier macht mir Gänsehaut. Die Unterstützung der Deutschen ist beeindruckend. Ich traure, bin aber auch neugierig auf das Prozessende. Jetzt gerade habe ich den Tag der Explosion vor Augen und es kommen mir die Tränen. Ich wünsche niemandem so ein Erlebnis. Seit 2004 kann ich nicht mehr fliegen, nicht mehr in engen Räumen sein und auch nicht mehr Aufzug fahren.
Die NSU-Bombe hatte eine gewaltige Zerstörungskraft. Ermittler hatten letzte Woche von einem Bild der Verwüstung gesprochen. Viele halten es für einen Glücksfall, dass niemand getötet wurde. Auf Bildern vom Tatort war zu sehen, wie die Nägel in Gebäudefassaden, Autos und Holzsäulen stecken. Viele Fensterscheiben sind geborsten, Leuchtreklamen kaputt und Markisen zerfetzt. Die Opfer hoffen, dass ihnen der Prozess Gerechtigkeit bringt. Dazu gehört, wie einer ihrer Anwälte sagt, dass der Frage nachgegangen wird, ob die NSU-Terroristen wirklich allein gehandelt haben.
Wie kommen junge Menschen aus Zwickau darauf, ausgerechnet diese Straße zum Ziel eines Anschlags zu machen? Das deutet auf lokale Helfershelfer hin. Das sind Fragen, die wichtig sind, die gestellt werden müssen.
Große Hoffnung hat allerdings auch der Opferanwalt nicht, dass es darauf Antworten gibt. Nicht nur, weil die Hauptangeklagte Beate Zschäpe schweigt.
Nach all den Jahren, die vergangen sind, nach all den Zeugen, die es nicht mehr gibt, nach all den Akten, die verschwunden sind, muss man sagen, wird es schwierig, die Wahrheit im vollen Umfang zu erfahren.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz wird vor allem das Zitat des Opfers, als hätte mir jemand die Beine weggeschossen, retweetet. Özlem Topçu twittert auch noch, heute fühlt und versteht man wieder, wie wichtig der NSU-Prozess für uns alle ist. Fazit, die Folgen des Terroranschlags werden wohl ein Leben lang bleiben. Auf tagesschau.de schreibt User Wenigfahrer, so schlimm der Vorgang damals war, jetzt nach 10 Jahren anzufangen und was aufklären zu wollen, ist etwas spät für mein Empfinden. Was sollte damals verborgen werden? Zu diesen Spekulationen schreibt Ray: Offensichtlich hatte auch der Verfassungsschutz keine konkreten Informationen oder hatte diese falsch interpretiert. Deshalb lange Zeit der Verdacht im kriminellen Milieu. Dem Staat eine Mittäterschaft vorzuwerfen, halte ich für völlig absurd, unsachlich und reine Stammtischpropaganda. Und Michi Chu vermutet, dass sich der Prozess noch hinziehen wird. Die ganzen NSU-Terroranschläge und Morde werden wohl nicht in letzter Konsequenz aufgeklärt werden können. Schlimm vor allem für die Opfer.
Was sonst noch wichtig war?
Sie sagen, da schießt jemand im Zuschauersaal. Während dieser Meldung im Polizeifunk lief einer der schlimmsten Amokläufe in den USA. Am 20. Juli 2012 erschoss der Täter im Kino in Aurora im US-Bundesstaat Colorado 12 Menschen und verletzte 58. Vor einer Stunde hat der Prozess angefangen. Aussagen werden auch Überlebende wie dieser.
Da war jemand, der angeschossen war und rauskrabbeln wollte. Überall waren Menschen. Das sind die Bilder, die mich nicht schlafen lassen.
Knackpunkt in dem Prozess ist, ob der Amokläufer zurechnungsfähig war oder nicht. Angesichts der Tatsache, dass er die Tat monatelang geplant haben soll und sogar zu Hause Sprengfallen für die Ermittler platzierte, hat der Polizeichef des Ortes keine Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit.
Das sagt viel über seine Intelligenz, seine Entschlossenheit und seine Kaltblütigkeit aus.
Der Prozess gegen den mutmaßlichen Amokläufer von Aurora wird Monate dauern. Sollte er verurteilt werden, muss er mit der Todesstrafe rechnen. Kein Frieden in Sicht, dafür eine weitere Eskalation. Die Ukraine bewaffnet im Konflikt mit den prorussischen Aufständischen 50.000 Mann. Mit der Teilmobilmachung können ab heute Männer zwischen 20 und 60 Jahren eingezogen werden. Ein riesiger Aufwand, den zum Beispiel dieser ukrainische Abgeordnete, der auch Mitglied im Sicherheitsrat ist, kritisch sieht.
Ich bin nicht gegen die Mobilmachung, sondern ich fordere mehr Qualität. Unser Generalstab geht immer noch nach alter sowjetischer Methode vor, nämlich so viele Soldaten wie möglich zu sammeln, um mit der Masse den Gegner zu besiegen.
Auch viele Betroffene sehen die Mobilmachung kritisch. Unser Reporter in der Ukraine sagt, dass viele nicht kämpfen wollen und den Krieg für sinnlos halten. Im Fernsehen sei davon nichts zu sehen. Dort gäbe es von morgens bis abends Berichte von Freiwilligen, die mit glühendem Herzen ihre Ukraine verteidigen wollten. Verschleppt, in ein Flugzeug gesetzt und in CIA-Geheimgefängnissen in anderen Ländern gefoltert werden, ohne Anklage, ohne Anwalt. So sah die Ermittlungspraxis der US-Regierung bei Terrorverdächtigen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 aus. Ein Senatsbericht hatte die Foltervorwürfe vor kurzem bestätigt. In welchen Ländern die Geheimgefängnisse waren, war dagegen geschwärzt. Amnesty International hat weiter recherchiert und dazu heute einen Bericht veröffentlicht. Demnach gab es geheime CIA-Gefängnisse in Polen, Rumänien und Litauen. Zum Teil seien als Gegenleistung Millionen US-Dollar geflossen. Amnesty forderte die Länder auf, ihre Rolle offenzulegen und Verantwortliche anzuklagen. Im US-Bundesstaat Montana ist eine Ölpipeline geplatzt. In der Umgebung des Yellowstone-Flusses sind nach Medienberichten bis zu 190.000 Liter Rohöl ausgelaufen. Der Betreiber hat die Leitung inzwischen abgestellt. Anwohner um den Ort Glendive werden jetzt per Tankwagen mit Wasser versorgt. Vorher hatten sich viele Menschen beklagt, dass das Leitungswasser merkwürdig schmeckt und nach Diesel riecht. Montanas Gouverneur hat für mehrere Bezirke den Notstand ausgerufen.
Was noch wichtig wird:
The President of the United States.
US-Präsident Barack Obama hält heute Nacht unserer Zeit seine Rede zur Lage der Nation. Inhaltlich geht es um die politischen Ziele für dieses Jahr, diesmal auch schon mit der Präsidentschaftswahl 2016 im Hinterkopf. Und deshalb wird Präsident Obama wohl wie auch zuletzt immer wieder sagen: Ich bin noch da, Amerika ist wieder stark.
I'm still around. America is coming back.
Einiges ist schon bekannt. Obama will die Steuern unter anderem für die 100 größten US-Banken erhöhen, so die Mittelschicht mit 300 Milliarden US-Dollar entlasten und sie damit überzeugen, ihr Kreuz bei den Demokraten zu machen. Die Zahlen sprechen gerade für Obama. Seine Beliebtheit ist gestiegen. 47% sagen, er macht einen guten Job. Die Arbeitslosigkeit liegt bei niedrigen 5,6% und Benzin ist so billig wie lange nicht. In diesem Ort in der Schweiz fahren ab morgen noch mehr Luxuslimousinen als sonst schon. In Davos fängt das Weltwirtschaftsforum an. 40 Staats- und Regierungschefs kommen, Topmanager der weltweit größten Unternehmen plus Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Erklärtes Ziel des Treffens ist es, den Zustand der Welt zu verbessern. Gerade ein bisschen schwierig, sagt auch der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Professor Klaus Schwab.
Wir stehen wirklich am Scheideweg zwischen einer Welt des Hasses, der Disintegration, des Fundamentalismus. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch die Möglichkeit, eine positive Welt der Zusammenarbeit zu gestalten.
Globalisierungskritiker werfen dem Weltwirtschaftsforum vor, undemokratisch in Hinterzimmern Absprachen zu treffen, die sich auf Millionen Menschen auswirken. Früher gab es massive Demos gegen das Treffen in Davos, zuletzt waren die Proteste abgeflaut. Einige Beobachter meinen, dass das auch daran liegt, dass das Weltwirtschaftsforum an Bedeutung verloren hat. Das Thema Migration ist gerade eines der wichtigsten in Deutschland und morgen kommen dazu neue Zahlen. Die Bundesregierung stellt den neuesten Migrationsbericht vor, die Zahlen sind aber schon durchgesickert. Nach Informationen der Passauer Neuen Presse hat die Zuwanderung 2013 den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht. 1,23 Millionen Menschen sind demnach nach Deutschland gekommen, drei Viertel aus anderen europäischen Ländern wie Polen, Rumänien und Italien. Weil auch 800.000 Menschen aus Deutschland weggezogen sind, bleibt unterm Strich ein Plus von rund 430.000 Zuwanderern.
Und sonst in der Welt?
Die Terrormiliz IS hat zum ersten Mal ausdrücklich Lösegeld für ausländische Geiseln gefordert. In einem Video droht sie damit, zwei Japaner zu ermorden, sollte Japan nicht innerhalb von 72 Stunden 200 Millionen Dollar zahlen. Die Entführer fordern außerdem, dass die japanische Regierung damit aufhört, den internationalen Kampf gegen den IS zu unterstützen. Ministerpräsident Shinzo Abe hat das zurückgewiesen und verlangt, die Männer freizulassen. Japan hatte zuletzt 200 Millionen Dollar Hilfe für die Länder angekündigt, in denen der IS aktiv ist, zum Beispiel um dort die Infrastruktur aufzubauen. Die Appelle von Menschenrechtlern haben offenbar gewirkt. Thailand lässt seinen Plan fallen, Häftlinge als Arbeiter auf Fischerbooten einzusetzen. Das Außenministerium hat aber trotzdem nochmal betont, dass es mit der Idee helfen wollte, Gefangene wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Rund 50 NGOs hatten den Plan als Verstoß gegen die Menschenrechte kritisiert und gefordert, ihn nicht umzusetzen. In Thailands Fischindustrie arbeiten 300.000 Menschen, oft unter sklavenähnlichen Bedingungen, darunter auch viele illegale Einwanderer. In Guinea können Kinder trotz der Ebola-Epidemie wieder zur Schule gehen. In dem westafrikanischen Land läuft seit dieser Woche wieder der Unterricht nach 5 Monaten Zwangsferien. Die Schulen bekommen Fieberthermometer, um Ebola-kranke Kinder möglichst früh zu entdecken. Fieber gilt als erstes Zeichen der Infektion. Auch im am schlimmsten von Ebola betroffenen Land Liberia sollen die Schulen Anfang Februar wieder aufmachen. Dort laufen gerade die Vorbereitungen fürs neue Schuljahr. Gestern haben wütende Schüler das Parlament in der Hauptstadt Monrovia gestürmt. Sie fordern, dass die Abgeordneten finanzielle Hilfen für die Schulgebühren beschließen, bevor das neue Schuljahr startet. Sonst würden viele Schüler ausgeschlossen. Die UNO glaubt, dass die Ebola-Epidemie in Guinea, Liberia und Sierra Leone allmählich auf dem Rückzug ist. Zuletzt hatten sich weniger Menschen infiziert.
Wissensnachrichten.
Das Klima auf der Erde wirkt sich auch ziemlich auf unser Leben aus. Forscher aus den USA sind jetzt auch der Meinung, auch unsere Sprache hängt mit dem Klima zusammen. Denn bestimmte Sprachen werden nur da gesprochen, wo es schwül ist. Raphael Krämer von unseren Wissensnachrichten. Wie hängen denn Sprache und Luftfeuchtigkeit genau zusammen?
Also aus Sicht der Forscher ist eine hohe Luftfeuchtigkeit die Grundlage für viele Sprachen wie Chinesisch oder Thai. Die zählen zu den Tonsprachen. Bei diesen verändert sich die Bedeutung eines Wortes, je nachdem, wie es ausgesprochen wird. Und die Forscher sagen, um diese Tonsprachen richtig zu können, muss der Kehlkopf feinfühlig sein. Dabei hilft feuchte Luft und die ölt praktisch die Stimme.
Wie kommen die Forscher darauf, Sprachen an Klimazonen festzumachen?
Also sie haben untersucht, wie sich die Sprachen in der Welt verteilen und ihnen ist aufgefallen, dass es Tonsprachen vor allem dort gibt, wo auch die Luftfeuchtigkeit hoch ist. In Südostasien zum Beispiel, in Mittelamerika und in Zentralafrika. Die Forscher verweisen aber auch auf Laborexperimente, dass eine Tonsprache bei trockener Luft viel schwerer ist.
Aus der Forschung kommen aber nicht nur neue Erkenntnisse zum Sprechen, sondern auch zum Abnehmen oder wie es sich zum Beispiel am besten mit dem Rauchen aufhören lässt.
Das geht nach einer Studie aus Großbritannien am besten zu zweit. Wissenschaftler aus London haben in einer Langzeitstudie 3.700 Paare beobachtet, und zwar 50 Jahre lang. Dabei kam heraus, hat sich jemand erfolgreich das Rauchen abgewöhnt, dann hat er das oft mit seinem Partner zusammen gemacht. Hat der Partner dagegen weiter geraucht, war die Erfolgsquote deutlich kleiner. Dabei geht es wohl um das gemeinsame Ziel, denn war einer schon Nichtraucher und der andere wollte es auch werden, war das nicht so gut für den Erfolg.
Für ein gesundes Leben sollte man nicht nur mit dem Rauchen aufhören. Forscher aus Kanada sagen auch, am besten etwas weniger sitzen.
Ja, die haben bestätigt, Sitzen ist ungesund und erhöht das Risiko für Krankheiten. Neu ist aber, dass sich ein Tag Sitzen im Büro nicht so einfach ausgleichen lässt, also zum Beispiel durch Sport nach Feierabend. Die Forscher aus Kanada sagen, es hilft nur weniger zu sitzen. Gesundheitsexperten haben auch Tipps dafür, zum Beispiel einfach mal zum Kollegen ins Nachbarbüro rübergehen, anstatt ihn anzurufen.
Das war viel zur Gesundheit von Raphael Krämer aus den Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Der Winter hält hält sich weiter hartnäckig. In einem Streifen von Vorpommern bis nach Baden-Württemberg kann es weiter schneien. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu minus 10 Grad. Teilweise gibt es auch Nebel, der sich auch morgen noch halten kann. Auch sonst ändert sich das Wetter wenig.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.